Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass der Raum so voll ist. Ich habe vorher schon gedacht, so ein Xen-Desktop-Thema ist ja vielleicht ein bisschen langweilig. Nicht, dass wir ganz alleine hier vorne stehen und irgendwie sich keiner für das interessiert, was wir zu erzählen haben. Aber ganz offensichtlich ist es anders. Das freut mich sehr. Wir haben die ganz ehrenvolle Aufgabe, hier quasi den Vorturner nach der Mittagspause zu machen, was ja nicht immer die dankbarste Aufgabe ist. Ich kenne das von mir selber, ne, gerade gut gegessen und dann erzählt vorne einer irgendwas, was natürlich brechend interessant ist, aber trotzdem fallen die Augen so ein bisschen zu. Deswegen haben wir da hinten so ein Flutlicht, das ist so stark, dass ich die Augen gar nicht sehen kann. Insofern alle einfach ganz entspannt bleiben. Das Thema, was wir behandeln wollen, ist, wie gesagt, Performance Troubleshooting im Xen Desktop Umfeld. Da haben wir uns vorhin eine ganze Menge Gedanken gemacht, was wir jetzt machen. Also zeigen wir jetzt furchtbar viele tiefgehende Skripte und alle möglichen Tools und hacken das so durch oder gehen wir das ganze Thema ein bisschen anders an? Und wir haben uns dafür entschieden, es eben ein bisschen anders zu machen. Das heißt, tatsächlich eher ein bisschen konzeptionell das ganze Thema zu behandeln und zu versuchen, eigentlich Performance-Probleme im Vorfeld schon zu vermeiden. Ja, das heißt also so ein bisschen wie, was sind mögliche Szenarien? Wir werden ein paar Sachen zeigen, wo wir in der Praxis reingelaufen sind. Einfach mal, dass man so ein bisschen den Horizont erweitert und mehr mitnimmt aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Session. Ja, Xen Desktop Highlight-Thema, da sehen wir es wieder. mehr mitnimmt, wie geht man an das ganze Thema dran? So ein paar Sachen, vielleicht auf den ersten Blick auch ein bisschen hemdsärmlich, aber einfach so, dass es, ich hoffe, jeder auf seine Umgebung, ganz egal ob groß oder klein, übertragen kann und ein bisschen was davon mitnimmt. So, ganz kurze Vorstellung. Mein Name ist Nico Lüdemann, also wer mich noch nicht kennt, ich mache Sachen im Citrix-Umfeld, das auch schon relativ lange und hoffe, ein bisschen was dazu beitragen zu können. Ganz kurze Vorstellung. Mit mir an Bord ist der Kollege Sascha. Ich hüpfe mal aus dem Bild.
Es ist ein bisschen schwierig hier zu zweit, aber ja, mein Name ist Sascha Ellerbock. Arbeite wie Nico für die BlueQ Consulting in Bielefeld als Senior Consultant und mache das irgendwie schon furchtbar lange. Ne? Also es sind fast 20 Jahre. Habe noch so Techniken wie WinFrame und MetaFrame 1.0 mir antun müssen. Ich weiß nicht, gibt es noch einen, der die guten WinFrame-Zeiten mitgemacht hat? Ah, okay. Ja, also bin ich nicht der Einzige. Ja, es hat mir einige graue Haare bereitet, wie man ja sieht. Also es kommt nicht nur vom Alter, sondern es kommt auch von den Techniken. Was mache ich hauptsächlich? Man sieht es an den Zertifizierungen, beschäftige ich mich mit Citrix-Themen. Alles, was irgendwie Citrix ist, Xen-App, Xen-Desktop. Und so ein bisschen die Themen außen drum, die man einfach braucht, wie Microsoft Active Directory und Co. Mache ich einfach mal weiter. Ja, das haben wir einfach mal auf die erste Folie gepackt, um uns nochmal vor Augen zu führen, was eigentlich das Ziel ist oder was wir erreichen wollen. Ne? Wir für den Kunden als Dienstleister oder als interne IT, als externe IT, was auch immer da geben mag. Und da steht es einfach, dass jedes Xen-App und Xen-Desktop-Projekt, was wir machen, Applikationsvirtualisierung, Desktop-Virtualisierung, damit lebt und stirbt, wie der Benutzer das aufnimmt. Biete ich dem Benutzer eine schlechte Performance? Biete ich ihm eine schlechte Leistung? Ist es alles langsam, stockt es? Dann wird er das nicht akzeptieren und wird nicht mit der Technologie arbeiten. So, arbeitet er nicht mit der Technologie, wenn wir zwangsweise mit dem Projekt und mit dem Ganzen, was wir da einsetzen, entsprechend irgendwann rausfliegen. Es wird nicht adaptiert, akzeptiert werden und es ist dann einfach im Grunde obsolet.
Das Spannende an der Geschichte ist, dass wir natürlich immer den Anspruch haben, eine Umgebung zu bauen, die performant ist. Aber ich weiß nicht, das Bild kennt vielleicht jeder aus einem anderen Kontext, ne? So zum Thema, wie arbeiten Massen oder Schwarmintelligenz, da wird das ganz häufig verwendet. Das heißt, man überlegt sich einerseits immer irgendwie, wie ist so das Zieldesign, wie entwickeln wir eine Umgebung, die wir aufbauen, und man stellt an der anderen Seite fest, ja, die Benutzer machen es aber irgendwie ganz anders. Ne? Wie gesagt, das kommt aus dem Design-Thema, man könnte es 1:1 für IT-Projekte übertragen. Das heißt, das ist das, was wir uns als IT im stillen Kämmerlein ausdenken und sagen, hey, das ist super gut, das funktioniert und die Benutzer machen irgendwas total Unvorhergesehenes. Ich vergleiche das immer gerne mit Jurassic Park, ne, da sagt ja auch einer, das Leben findet einen Weg. Das ist bei Benutzern relativ ähnlich, ganz egal, wie wir gemeint haben, es steuern zu müssen, sie machen es anders und werden früher oder später anfangen, über das ganze Thema zu meckern. Die Frage ist, wie kriegen wir dieses Meckern mit oder was ist im Prinzip das, was uns überhaupt erstmal auf die Spur bringt, dass es irgendwelche Schwachstellen in unserem Konzept gibt. Also, dass es entweder gar nicht funktioniert oder eben zu langsam ist oder die Benutzer unzufrieden sind, vielleicht sogar aus einer subjektiven Erfahrung oder aus dem subjektiven Empfinden heraus. Und da haben wir natürlich unterschiedliche Themen, die da reinkommen. Also zum Beispiel sowas wie Monitoring und Alerting. Das heißt, wir haben irgendwelche Parameter, die wir definiert haben für unsere Umgebung. Wie schnell muss irgendwas sein? Oder müssen Systeme antworten? Welche Systeme brauche ich, dass meine Umgebung funktioniert? Und idealerweise habe ich halt irgendein Monitoring-System im Einsatz, was mich informiert. Zweite Sache kann natürlich sein, dass ich irgendwelche Kontrollen mache, vielleicht händisch, vielleicht irgendwie anders automatisiert, Stichprobenprüfung, um zu gucken, verhält sich das System noch so, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Habe ich vorhin schon gesagt, manchmal ein bisschen hemdsärmlich, klingt auch hemdsärmlich, wenn man sagt, irgendwie manuelle Kontrollen machen, aber ganz interessant, mit ganz vielen Administratoren, mit denen ich spreche, die Citrix-Admins sind, nutzen selber Citrix so gut wie gar nicht. Ich weiß nicht, wie das hier in der Umgebung ist, aber ich kenne viele Leute, die sehr, sehr große Umgebungen haben, aber als Einzige eben doch einen festen PC haben und Citrix maximal nutzen, wenn sie von außen irgendwie auf die Umgebung drauf müssen. Ne? Von außen ist das alles dann irgendwie okay, die Benutzer beschweren sich, meckern, machen und tun und man selber sagt, ja wieso, was ist denn? Also ich gehöre übrigens auch dazu. Ne? Also Citrix finde ich total cool, aber arbeiten tue ich gerne lokal auf meinem Notebook. Ne? Also hin und wieder einfach mal dieses Thema Eat Your Own Dog Food tatsächlich zu zelebrieren und zu sagen, hey, ich melde mich auch mal auf der Umgebung an und versuche meinen ganzen Tag mit dem zu arbeiten, was ich meinen Benutzern zur Verfügung stelle, ist nicht immer eine schlechte Idee. Manchmal ein bisschen ernüchternd, aber keine schlechte Idee. Und das, was wir alle am meisten lieben, ist natürlich genau das Thema Meldung durch den Benutzer. Auch da gab es ja so ganz tolle Produkte, ne? Also EdgeSight zum Beispiel ist aus meiner Sicht ein super geiles Produkt damals gewesen mit dieser Story. Wir merken die Probleme, bevor der Benutzer es tut. Ich oute mich, bei mir hat es nie funktioniert. Die Benutzer waren immer schneller. Ne? Muss man einfach wissen und die Frage ist ja, wie handhabe ich das Ganze oder wie reagiere ich da drauf? Und wie ich da drauf reagiere, hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wo die Störung, also egal ob es jetzt Funktionalität oder Performance ist, denn unterm Strich tatsächlich herkommt. Denn da gibt es ja unterschiedliche Aspekte und unser Highlight ist eigentlich gleich das erste.
Genau, also die verschiedenen Arten der Störung oder der Probleme. Die wir hier aufgelistet haben. Und eins der schlechtesten oder schlimmsten ist einfach die schleichenden. Irgendwas, was mal anfängt, was man nicht sofort merkt, was sich so langsam dann ja immer weiter aufaddiert und irgendwann zu einer Störung führt, bis hin dazu, dass die Benutzer gar nicht mehr arbeiten können. Und ebenfalls die Unbekannten. Ne? Irgendwas tritt irgendwann mal auf und ich kann überhaupt nicht darauf reagieren, weil ich es vorher nicht gemerkt habe. Das zweite ist, wo auch immer Probleme auftreten können, ist nach Konfigurationsänderungen. Irgendwer ist hingegangen, hat sich überlegt, es ist eine total gute Idee, nochmal schnell was zu ändern. Abends, ich möchte meinen Benutzern was Gutes tun, schnell mal eine Policy im Citrix eingestellt, das Ganze zieht morgens, alle Benutzer kommen, wollen sich anmelden und entsprechend nichts geht mehr. Ist doch bekannt, oder? Also ist da keiner, der jetzt... Ja, die besten Änderungen macht man... Oder häufig macht man die Änderungen ja mal schnell in der Mittagspause.
Gerne auch in Verbindung mit, ich wollte das vor meinem Urlaub gerade noch fertig machen. Genau.
einfach den Benutzern den Nachmittag zu versüßen. Ne? Ich denke mal, jeder kennt es. Eine Ursache häufig nach Updates. Ich spiele Updates ein und das, was ich da eigentlich gemacht habe, sei es Microsoft-Updates, sei es Citrix-Updates, sei es Updates irgendwo am Host, an meinem Virtualisierungshost. Und die verhalten sich dann einfach nicht so, wie sie eigentlich sollen. So. Und dann muss ich einfach gucken, wie kriege ich das wieder gerade gewuppt. Was wir natürlich auch noch haben und wo wir eigentlich nichts gegen tun können, sind Hardware-Fehler. Also wenn mir ein Netzteil kaputt geht, wenn mir eine Festplatte kaputt geht, kann ich nichts tun. Ich kann das Ganze redundant vorher gestalten und so aufbauen, dass entsprechend meine Dienste, meine Applikationen weiterlaufen und einfach keiner etwas davon merkt. Aber das ist auch einfach eine Sache, die ich nicht vermeiden kann. Hardware kaputt geht, ist kaputt. Software, klar. irgendwelche Software-Bugs, die in der Software drin sind, vielleicht sogar nach Updates, ich merke es nicht gleich, teste das Ganze mit einer Testgruppe im Testszenario, durchlaufe das Ganze, aber im Endeffekt, wenn ich es dann wirklich ausrolle für alle, damit das an die große Masse übergebe, werde ich wahrscheinlich irgendwann auch mal sowas wie Softwarefehler feststellen oder ermittelt bekommen.
Sehr coole Sache aus meiner Sicht ist das Thema Anwenderfehler. Man sagt ja immer schon, dieses Layer 8 Problem oder 70 cm vor dem Bildschirm, ist aus meiner Sicht gerade im Citrix oder im Remoting-Umfeld generell eins, wo man gerne mal reinläuft. Ne? Also zum einen, der Benutzer verwendet irgendwas einfach falsch, inhaltlich in der Anwendung und deswegen ist es langsam. Aber so mein Lieblingsszenario, was wir dafür immer haben, ist, Benutzer macht eine Anwendung auf, ne? Sitzung wird aufgebaut, er arbeitet mit Excel und dann sagt er, oh, jetzt möchte ich meine Mails checken. Was macht er? Er macht Excel zu, ne? Sitzung wird im Hintergrund abgemeldet. Er macht Outlook auf, Sitzung wird wieder aufgebaut und er sagt, oh, was ist das langsam, zwischen Anwendungen zu wechseln. Ne? Da haben wir so Sachen wie Session-Lingering und Pre-Launch und sowas alles, was jetzt in den aktuellen Produkten oder jetzt seit einiger Zeit in den Produkten ja schon mit drin ist, was ich natürlich irgendwie aktivieren muss. Aber auch das wäre vor 15 Jahren schon lösbar gewesen, wenn man den Benutzern einfach gesagt hätte, hey, denkt dran, ne? Macht erstmal eine Anwendung auf und wenn ihr dann zwischen Anwendungen hin und her springen wollt, macht sie nicht zu, verkleinert sie einfach auf die Taskleiste und schon werdet ihr ein deutlich besseres Benutzerempfinden haben, als wenn ihr halt immer dieses Auf- und Zuspielchen macht. Schlimm an der Sache ist, wenn du einmal weiterklickst bitte, dass wir halt an vielen Stellen einfach auch mit Unwissenheit konfrontiert sind, was diese Themen angeht. Ne? Sowohl bei den Benutzern, weil wir sie vielleicht nicht richtig eingewiesen haben, aber natürlich im Zweifel auch bei den Administratoren oder dem User-Helpdesk oder wer auch immer dann der Hauptansprechpartner ist, dass die vielleicht auch nicht wissen, was genau der Fehler ist. Weil es, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir vorhin schon mal am Anfang hatten, vielleicht auch einfach nicht so richtig darüber gesprochen wird oder weil man selber vielleicht nicht damit arbeitet und dann nicht so richtig einschätzen kann, wie verhält sich der Benutzer vor Ort denn tatsächlich. Das heißt, wenn wir uns angucken, wo es herkommen kann, ne, aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Gründen, sind wir im Prinzip einem so einem Dilemma ausgesetzt. Ne? Alle fordern von uns, wir müssen irgendwie Probleme lösen, also ob es jetzt, wie gesagt, Performance-Probleme sind oder andere Sachen. Ne? Und wir haben im Prinzip immer diese Karotte vor der Nase hängen, wo es heißt, hey, wenn du so an das Thema dran gehst, dann muss es ja funktionieren. Oder es funktioniert bei anderen ja auch. Warum kriegst du es jetzt nicht hin, dass die Benutzer zufrieden sind mit der Umgebung? Das heißt, diese Möhre hängt vor uns, aber wir fühlen uns teilweise dann eher wie die Kollegen hier und wissen nicht so richtig, wie wir jetzt an diese Sache drangehen. Und wie gesagt, das so als kleine Einleitung ist genau der Punkt, auf den wir jetzt eingehen wollen. Und wir haben uns mal überlegt, dass wir, wenn wir versuchen, diesen ganzen Komplex zu erfassen, uns eigentlich drei verschiedene Themengebiete angucken müssen. Wir müssen uns einmal angucken, was ist im Prinzip das Thema Architektur und Plattform, wenn wir halt über Xen Desktop oder generell Remoting-Umgebungen eigentlich sprechen. Was müssen wir dabei berücksichtigen? Wir haben einmal das Thema, was ist mit den Endgeräten, die wir an diese Umgebung anbringen wollen. Aus meiner Sicht ein ganz, ganz spannendes Thema. Ne? Citrix Story, any. Es ist total egal, von was für einem Endgerät du kommst. Ja, theoretisch, praktisch, aber an einigen Stellen nicht. Da habe ich gleich ein schönes Beispiel für. Und zu guter Letzt das Thema Anwendung und Benutzerumgebung, wo aus meiner Sicht auch die meiste Musik drin spielt. Ne? Das heißt also, in Wirklichkeit ist die Anwendung ganz häufig das, wo es eigentlich dran hakt und gar nicht so sehr die Plattform, die wir in irgendeiner Form zur Verfügung stellen. Wenn wir mal ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen, dieser Punkt Architektur, mal so ein bisschen was zum Abholen. Wir haben das einfach mal Arbeiten 4.0 genannt. Was sind denn so die Aspekte, die für die Architektur wichtig sind oder die wir in Bezug auf die Architektur berücksichtigen müssen? Und da haben wir so ganz allgemeine Aspekte. Ne? Also ein gewisser Wandel in der Arbeitswelt. Das heißt, einerseits wollen wir natürlich, haben wir heute Morgen auch in der Keynote von Doug gehört, immer flexibler werden. Wir wollen von überall arbeiten. Und ganz egal, ob das jetzt auf meinem Telefon ist, auf meinem iPad oder auf meinem Surface oder was auch immer für ein Endgerät ich habe, ich möchte sofort arbeitsfähig sein und möchte keine Zeit damit vertrödeln, irgendwie mich durch Anmeldeprozeduren oder sowas alles durchzuhangeln. Das heißt, der Anteil der Leute, die halt irgendwie aus dem Homeoffice arbeiten oder die Remote-Worker sind, steigt tendenziell in den Unternehmen. In den Niederlanden, wie gesagt, gibt es jetzt ja ein Gesetz seit einiger Zeit. Ne, der ein oder andere Vertreter kann da ja drüber berichten. Dass Benutzer oder Mitarbeiter ein Recht auf ein Homeoffice haben. Ich mache drei Kreuze, dass wir das in Deutschland Stand heute noch nicht haben.
Recht auf
Homeoffice. Wie gesagt, das muss man mal gucken, wie sich das dann in der Praxis bewährt oder bewähren würde. Und was wir ganz häufig haben, also das sehen wir auch bei unseren Projekten gerade sehr stark, dieses Thema Zentralisieren von IT-Leistungen. Das ist jetzt auch nicht so fundamental neu, aber der Trend aus meiner Sicht steigt immer stärker an, dass man wirklich sagt, wir haben zwar Endgeräte an allen möglichen Ecken und Enden auf der Welt stehen, aber wir versuchen die Rechenzentren oder die Bereitstellung der Server immer weiter zu konsolidieren und immer weniger Standorte im Prinzip tatsächlich mit Servern und Rechenleistung zu haben. Das ist so die Backend-Seite. Interessant ist aber auch die Frontend-Seite. Ein ganz großes Thema, und deswegen hatte ich vorhin über Endgeräte auch schon was gesprochen, ist natürlich, was für Möglichkeiten haben wir denn, was die Endgeräte angeht? Und in ganz, ganz vielen Projekten zum Thema schleichende Probleme, irgendwie ist es langsamer geworden oder wir kriegen weniger Benutzer auf die Umgebung drauf, ist nicht unwesentlicher Faktor gewesen, viele sehr große Bildschirme mit hoher Auflösung. Und das ist genau der Punkt, wo dieses Any, nämlich an seine Grenzen kommt. Wir als IT sagen, hey, wir machen das Backend und du brauchst nur einen Receiver, um darauf arbeiten zu können und alles ist super, vollkommen egal, was für ein Endgerät du im Einsatz hast. Und auf einmal stellen wir fest, dass wenn der Benutzer wirklich das Endgerät selber verwaltet und sich irgendeinen Bildschirm oder mehrere Bildschirme hinstellt, auf einmal unsere Performance immer weiter runtergeht, wie gesagt, im Zweifel sogar schleichend, und wir hinterher einen Status am Benutzer draußen haben, so wie wir ihn überhaupt nicht konzeptioniert hatten im Vorfeld. Oder auch andere Themen, also sowas wie als Beispiel einfach, ne? Scan-to-Mail oder andere Komponenten. Authentifizierung ist aus meiner Sicht ein ganz großes Thema, was wir in vielen Projekten momentan haben, wo irgendwelche Peripherie an die Endgeräte angeschlossen wird, um Zwei-Faktor- oder Mehrfaktor-Authentifizierung zu realisieren, was sich halt immer darauf auswirkt, was wir quasi im Backend tatsächlich an Leistungsfähigkeit haben. Und wir haben eine ganze Menge neue Möglichkeiten, also einfach mal nur so als Schlagworte, ne? Also einmal die neue Architektur, die wir haben, da haben wir vorhin einen Vortrag drüber gesehen, aber auch im Bereich Warenoptimierung oder Multistream, Priorisierung und. Wir können haufenweise Sachen konfigurieren und alles, was wir konfigurieren können, können wir auch falsch machen. Da sind wir wieder bei dem kurz vorm Urlaub nochmal einmal gerade eine Policy geändert. Ne? Also das sind Sachen, die wir berücksichtigen müssen. Man macht sich natürlich ein Stück weit wichtig, wenn man sowas macht. Das ist auf jeden Fall klar, wenn man Urlaub hat. Das ist auch nicht zu unterschätzen.
Ja, genau. Wir haben jetzt mal Plattform und Betrieb als nächstes, weil wir haben uns überlegt, wenn ich Performance-Troubleshooting mache und mir überlege, wo liegt das Problem, habe ich ja im Grunde mehrere Schichten, die ich betrachten muss. Ich habe einmal meine Applikationsschicht, sprich einfach XenApp und XenDesktop, wo Probleme auftauchen können, wo ich Fehler mache, Fehlkonfigurationen, wo mir einfach die Leistung nicht mehr ausreicht. Aber das ist nicht alles, denn es gibt einfach noch mehr Möglichkeiten. Wenn ich mal den Stack weiter runtergehe, als nächstes Mal mir einfach den Hypervisor anschaue, kann das ja auch eine Ursache sein. Ich habe im Grunde in meinem Hypervisor irgendwelche Fehlkonfigurationen eingespielt, ich habe Updates gemacht. Ich habe das vielleicht nicht ganz optimal konfiguriert. Das Ganze wirkt sich natürlich auf die Anwendungsschicht aus. Und möglicherweise suche ich oben im Layer 7, da werde ich aber nie einen Fehler finden. Und auch der Hersteller nicht. Aber ich muss einfach mir vor Augen führen, es gibt viele weitere. Das eine ist der Hypervisor, bis dann auch wirklich runter zur Hardware. Verkabelung, alles, was da im Grunde irgendwie reinspielt. So, und das sind halt die Punkte, wo wir gesagt haben, wenn ich jetzt mal unten anfange, wirklich ganz unten, muss ich im Grunde mir erstmal eine stabile Basis bilden. Weil es wird keine Anwendung, keine Applikation gut laufen, schnell laufen. Mein Benutzer wird nicht zufrieden sein, wenn ich im Grunde unten bei der Hardware schon Fehler gemacht habe. Und da kann ich einiges an Fehlern machen. Wenn ich ein Projekt beginne, beziehungsweise irgendwo Fehler feststelle, die so ein bisschen, ja, diese altbekannten Phänomene, das ist ein Phänomen, mal geht's nicht und ähnliches, würde ich jetzt erstmal gucken, ob die Komponenten, die ich im Grunde da verbaut habe, die ich nutze, auch wirklich auf einer HCL stehen. Haben mir die Hersteller überhaupt freigegeben, das Ganze so zu betreiben? Und das muss ich auch mal in beide Richtungen tun. Ich muss sehen, ob meine Hardware wirklich für den Hypervisor zertifiziert ist. Und der Hersteller des Hypervisors muss mir im Grunde auch sagen, pass auf, für den Server, für den Dell R 3715, wie die auch mal heißen, ist das Ganze auch freigegeben. Das zieht sich natürlich weiter nach oben. Ja, bis hin dahin, dass natürlich die Betriebssysteme, die ich einsetze, wo ich dann vielleicht meine Anwendung darauf betreibe, entsprechend auch für den Hypervisor freigegeben sein müssen. Dann geht es ja weiter. ich packe die Hardware aus, ich schalte sie ein und dann installiere ich irgendwas drauf. Wer von Ihnen guckt sich wirklich die Hardware an? Wer geht ins BIOS und nimmt da Änderungen vor? Wer baut überhaupt noch Hardware auf? Ah, okay, sind doch einige. Und gerade im Bereich des Power-Managements, so wie C-States, P-States, alles, was ich da im Grunde konfigurieren kann, kann ich natürlich auch fair konfigurieren. Ja, wenn ich eine hohe Leistung will, dann muss ich entsprechend auch in der Hardware einstellen, ich will High Power. Ja, wenn ich sage, okay, ich habe unheimlich viele Server, das kostet unheimlich viel Geld an Strom, ich möchte so einen Mischbetrieb fahren, dann aktiviere ich natürlich sowas wie die C-States und stelle dann entsprechend in meinem Hypervisor, VMware hat da ja verschiedene Power-Profile, stelle ich dort halt ein, wie ich es haben möchte. Wie es halt für mich am besten funktioniert. Gibt es da den Weg? Nein, es gibt nicht den Weg, den wir jetzt hier aufmalen und sagen, wenn ihr es so macht, dann ist alles super. Sondern ich muss mir einfach angucken, was ich wirklich erreichen will. Weiter geht's mit meiner Dimensionierung. Es ist ja möglich zu überprovisionieren. Ich kann ja meinen VMware installieren oder was auch immer für einen Hypervisor ich wähle. Da kann ich ja immer mehr VMs ausrollen. Immer mehr. Und kann da eine extreme Überprovisionierung betreiben. So, und irgendwann wird das kippen. Dann wird es halt einfach langsam. Warum? Ja, ganz klar. Ich habe natürlich nur begrenzte physikalische Ressourcen. Sei es mal einfach CPUs. CPU-Kerne. So, ich betreibe eine Überprovisionierung. Das ist in VDI-Projekten gang und gäbe und funktioniert auch ganz gut. Aber spätestens bei Datenbankserver oder ja, einfach Anwendungen, die eine geringe Latenz brauchen, die halt schnelle Antwortzeiten mir liefern müssen, muss ich mir halt einfach gucken, wie das Ganze funktioniert. Denn ich habe da ja im Grunde einen CPU-Scheduler, der die verfügbaren Ressourcen aufteilen muss. So, wenn keine da sind, kann er sie nicht aufteilen. Also, was macht so eine VM? Sie wartet. Ja? Mir fällt es nicht mal auf. Ich gucke auf meinen Host und der sagt, ich habe eine Auslastung von 30%. Ich denke, warum bringt er die Leistung nicht? Ganz einfach. Weil zu dem Zeitpunkt, wo wirklich die Computing Power, die Rechenleistung gefordert ist, habe ich sie nicht. Ja? Die VM wartet und entsprechend wirkt sich das auf meine Anwendung aus. Sie ist langsam. Gut, Bandbreite und IOPS. Denke ich mal, sprechen für sich selber. Wenn ich natürlich irgendwas betreibe, muss ich natürlich auch sehen, dass die Anwendung oder meine Xen Desktop-Besitzung auch in einer angemessenen Zeit übertragen werden kann, dass die Bandbreite einfach da ist. Bandbreite werden wir gleich nochmal einiges zu sehen. Das geht so ein bisschen alles Hand in Hand mit den IOPS, weil habe ich keine oder sind meine IOPS oder bin ich mit meinen IOPS am Ende, dann werde ich natürlich auch in der VM keine anständige Leistung erzielen und meine Anwendung auch nicht performant bereitstellen können. Das Ganze kann ich natürlich nachgucken. Also am Beispiel von VMware gibt es da die sogenannten Ready-Zeiten, die ich mir über die Shell angucken kann, wo, wenn ich gewisse Prozentwerte überschreite, ich einfach davon ausgehen kann, dass sich das auf meine Leistungsfähigkeit der VMs auswirkt. Das nächste, was wir aufgenommen haben, sind Update und Patches. Ganz klar, muss ich mir Gedanken drüber machen. Gerade wenn es um die Hypervisor-Tools geht. Jetzt ist es bei VMware so, die sagen, okay, ihr könnt auch sehr weit zurückgehen mit euren Tools. Das hat überhaupt keine Auswirkung. Ich werde aber auch gewisse Funktionen nicht erreichen oder werde vielleicht auch Performance-Engpässe oder an Performance-Engpässe stoßen, wenn ich halt einfach nicht mit aktuellen Hypervisor-Tools arbeite. Will ich im Grunde immer die gleichbleibende, schnelle Performance bringen, dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass meine Systeme immer zur Verfügung stehen. Ja, wenn ich irgendwann mal hingehe und dimensioniere meine VMs, meine Anzahl an XenApp-Servern, meine virtuellen Desktops, habe ich mir wahrscheinlich ja hoffentlich da was bei gedacht. Wenn mir natürlich dann im Grunde durch einen Ausfall der Plattform die Hälfte meiner Server wegstirbt, werde ich auch nicht mehr die Leistung bringen können, die ich eigentlich vorher mal errechnet habe und die ich bereitstellen möchte. Das heißt, hier muss ich einfach gucken, die Hardware redundant zu gestalten, die VMs redundant zu gestalten, bestes Beispiel immer, ich habe zwei Hosts, also packe ich natürlich einen Domain-Controller auf den einen Host und den zweiten Domain-Controller auf den zweiten Host. Einfach um eine Redundanz bereitzustellen. Ausfallrechenzentrum bzw. ein Auslagern in die Cloud ist da auch eine Möglichkeit, das Ganze stabil zu halten. Das letzte ist die Sicherung des Betriebs, die ich mir natürlich auch anschauen muss oder bereitstellen muss. Ich muss natürlich ein Service Management haben oder ich sollte es haben, ganz klar. Gerade Change und Release Management. Alles, was ich im Grunde an Änderungen einfließen lassen will, sei es Updates, Konfigurationsänderungen, die will ich natürlich nicht mal gerade schnell in der Pause machen, sondern da gibt es halt einen Change-Request. Das Ganze wird halt durchlaufen, wird geprüft und wird dann zu einem bestimmten Zeitpunkt dokumentiert, getestet. Und wenn was schief geht, weiß ich auch, dass da Änderungen passiert sind und ich weiß auch, welche Änderungen passiert sind. Habe ich eben gerade schon gesagt, ich sollte es natürlich dokumentieren. Alles, was ich an System habe, sollte ich in der CMDB dokumentieren. Da sollte ich vielleicht auch sowas wie Abhängigkeiten mit aufnehmen. Um einfach zu sehen, welche Komponenten hängen von welcher Server hängt an welchem Switch, ganz plump gesagt. Um einfach zu sehen, wo es im Grunde dran hakt. Und für den schlechtesten oder schlimmsten Fall muss ich natürlich ein Backup haben, um halt ein Recovery durchführen zu können und natürlich auch Notfallpläne, die ich dann aus der Schublade ziehe. Wirklich aus der Schublade ziehe, weil im dümmsten Fall ist meine EDV ja ausgefallen und dann habe ich halt einfach keinen File-Server mehr, den ich wo ich die Dokumente über einen File-Server öffne. Deswegen sollte man sich das Ganze auch ausdrucken. Ja. Von der Plattform hin zum Endgerät kann man natürlich auch vieles falsch oder vieles richtig machen. So. Wenn wir jetzt mal in den Bereich Xen Desktop gehen, dann sind die Anwender heute ja nicht mehr im Grunde wie früher, die einfach nur ihr Excel aufmachen und ihr Word und wollen ein bisschen tippen. Nein, sie öffnen auch einen Browser. Sie haben da im Grunde multimedialen Inhalt, bewegte Bilder, was auch immer da alles passiert, PowerPoints, die erstellt werden, irgendwelche schönen Übergänge, die ich im Grunde darstellen muss. Und da geht das dieses Citrix Any-Any-Any-Prinzip so ein bisschen in die Knie. Sehen wir gleich später nochmal so ein bisschen über die Display-Modis, aber ich kann es einfach nicht mehr so tun. Ich kann nicht mehr sagen, mein Synth-Client, der steht jetzt da so lange, bis er stirbt, der macht seine 8 bis 10 Jahre, das funktioniert einfach nicht mehr. Da muss ich einfach gucken, doch auch Hardware zu haben, die ein bisschen leistungsfähiger ist. Anforderungen an die Peripherie, klar. Ich muss sehen, was kann ich da anschließen. Wenn ich die Anforderung habe, irgendwelche Mikrofone, Speech, Mic, Headsets, was auch immer zu betreiben, muss das Ganze natürlich auch funktionieren in irgendeiner Form mit dem Endgerät. Das nächste wäre halt das Betriebssystem und die Software. Erstmal wieder, oder wenn man das betrachtet, dann wird man ja feststellen, dass nicht alle Receiver auf jeder Plattform dieselben Funktionen haben. Beispiel Multistream IKA. Multistream IKA funktioniert nicht mit Linux-Receivern, oder? Stimmt doch noch, ne? Geht nicht, ne? So, wenn ich jetzt sowas erreichen will, um in irgendeiner Form meine Warnstandorte oder über eine Cloud-Bridge oder ähnliches und möchte so Technologien wie Multistream IKA nutzen, werde ich es einfach mit dem Receiver für Linux nicht umsetzen können. Und muss mir halt einfach vorher Gedanken machen, was will ich erreichen. Natürlich auch gewisse Versionen. Schöne, schnelle, tolle neue Features, die wir jetzt in der Xen Desktop 7.8 haben, funktionieren vielleicht einfach nicht mit den ganzen Receivern. Ja, und dann ist immer die Frage, kann ich auf meine bestehende Hardware die aktuellen Receiver ausrollen? Ja, habe ich Windows-Rechner? Würde ich jetzt mal sagen, ja. Habe ich irgendwelche Synth-Clients? Egal ob Linux oder Windows, könnte sich teilweise ein bisschen schwierig gestalten. Und ich habe es eben schon kurz angesprochen, auch die Grafikleistung ist interessant. Ja? Habe ich da vielleicht eine GPU drin? Oder übertrage ich da Grafiken hin? Oder übertrage ich in einer Art und Weise, die es erfordern, dass das Endgerät Datenströme dekodiert? Also H.264, um es jetzt mal vorwegzunehmen. als Display-Mode, der jetzt in der 7.6er-Version eigentlich fast schon der Standard ist. Dann ist es ja so, der Server, mein XenApp-Server oder mein virtueller Desktop, geht ja hin und kodiert mir das MPEG-4, ist ja ein MPEG-4, was übertragen wird, kodiert mir das extrem, um es für die Bandbreite oder für die Übertragung über schmale Bandbreiten zu optimieren. So, das heißt, es kommen natürlich Daten an, die extremst kodiert sind und die wollen auch wieder dekodiert werden. So, da kommen wir wieder drin, wie alt ist meine Hardware, wie leistungsfähig. Ist die Hardware nicht leistungsfähig genug, dann hakt das. Dann kriege ich die Daten nicht wieder dekodiert und das, was mir auf dem Bildschirm angezeigt wird, stockt.
Benny hatte das ja vorhin in seinem Vortrag, also ich habe das ein oder andere Gesicht bei Benny vorhin auch gesehen, dass wir eben früher gesagt haben, dieses ganze Thema 3D, ne, oder High-Performance-Grafik betrifft uns eigentlich nur im Cut- oder Cam-Bereich. Mittlerweile ist es halt ein ganz stinknormaler Browser, der uns schon mit extrem grafikintensiven Inhalten konfrontiert oder eben in Office oder was auch immer, wo es sein kann, dass wir einfach den Bedarf haben, damit zu agieren. Und halt eine entsprechende Lösung anzubieten. Also wir hatten zum Beispiel einige Kundensituationen, wo auf einmal das Thema Google Earth hochkam, ne, wo man sagen kann, ha, das ist ja total super, Google Earth, da haben wir immer so ein bisschen belächelt. Aber das ganze Thema, wann aktualisiert sich die Software wie, braucht der Benutzer Adminrechte, um auf einmal eine neue Version zu haben, die ganz neue Anforderungen an die Hardware stellt, das stellt also auch so einen Change- oder Release-Prozess unter Umständen vor große Herausforderungen, wo man einfach sehen muss, wie verzahnt man das Ganze miteinander und wie kontrolliert man auch, was tut der Benutzer in seiner Umgebung. Haben wir vorhin ja auch in einem anderen Vortrag schon ein bisschen was drüber gehört.
Genau, ich habe es eben schon kurz angesprochen, Display-Mode, HDX-Display-Mode oder Modi, habe ich keine gute Übersetzung für, wir nennen es einfach mal HDX-Display-Mode. Ich muss jetzt ein bisschen schneller reden, ich sehe, die Zeit wird knapp. Wenn man sich das mal anguckt, die Evolution des Ganzen, hat ZX ja mal angefangen mit sowas wie Thinwire. Wie übertrage ich, Helge verzieht den Kopf, oder? Also, ich dachte schon, wenn wir mal einen ganz weit zurückgehen, hatten wir sowas wie Thinwire. Wie kriege ich im Grunde komprimiert und schnell multimedialen Inhalt, es waren damals aber eher Bilder, die übertragen werden sollten, vom XenApp-Server zum Client. So, das Ganze hat dann eine Evolution durchlaufen, progressives Display, adaptives Display und was wir jetzt haben in der 7er-Version, ist im Grunde das adaptive Display der zweiten Generation. Und da gehören halt im Grunde diese Display-Modis zu. Als erstes DCR, also Desktop Composition Redirection. Das ist im Grunde hier noch falsch drauf. Das ist nicht mehr der Default. Seit XenDesktop 7.6 Feature Pack 3 ist es nicht mehr der Default, sondern H.264 ist die Standardeinstellung. WCR ist darauf ausgelegt, ich sage es jetzt mal ganz plump, DirectX-Befehle in meinem virtuellen Desktop abzufangen, zu übertragen und dann wirklich lokal zu rendern. Dadurch kriege ich extrem gute Grafikleistungen, auch ohne GPU-Beschleunigung hin, schon im Bereich Internet Explorer, Office, Adobe und Co. Und wie man hier sieht, klar, auf meinem virtuellen Desktop, denn das Ganze funktioniert nur von Client-Betriebssystem zu Client-Betriebssystem. Also ich muss im Rechenzentrum einen Client-VDA haben, und muss als Endgerät ein Windows-Endgerät mit ausreichender GPU und DirectX-Fähigkeit haben. Dann werden die Befehle übertragen und entsprechend lokal gerendert, was dafür sorgt, die CPU-Belastung auf dem virtuellen Desktop ist gleich null oder sehr niedrig, aber das zieht halt extrem viel Bandbreite. Das Übertragen kostet Bandbreite. Führt natürlich dazu, great User Experience. Das ist, wenn es funktioniert, die beste User Experience, die ich erreichen kann. Das zweite, was wir haben, und das ist jetzt der Standard, ist im Grunde H.264. Das heißt, alles, was auf meinem Server, auf meinem XenApp-Server passiert, wird in ein MPEG-4-Video gepackt, wird extremst komprimiert, übertragen, dekomprimiert, angezeigt. Das ist im Grunde ein Videostream, sage ich jetzt mal. Und hier ist es im Grunde genau umgekehrt. Die Bandbreite, die dafür benötigt wird, ist sehr, sehr gering, weil es extremst komprimiert ist. Aber das Komprimieren erfordert im Grunde auf meiner Serverseite oder meiner Rechenzentrumseite eine hohe CPU-Belastung. Das heißt, meine VM muss das Ganze komprimieren und im Umkehrschluss, habe ich eben in der vorherigen Folie schon kurz angeschnitten, mein Endgerät muss es dekodieren können. Ja? Wenn ich da jetzt wirklich einen uralten Thin-Client habe, wird es nicht funktionieren. Mittlerweile gibt es auch Thin-Clients, die sogar einen speziellen H264-Decoder-Chip drauf haben, der es übernimmt. Und das Letzte, was wir halt einsetzen können für Legacy-OS, also Legacy-OS ist im Grunde Windows 7 und abwärts und Server 2008 R2 und abwärts, da soll ich bestensfalls den Legacy-Mode aktivieren, der mir im Grunde ja, die Features, Funktionen und Nutzung, Bandbreiten und CPU-Nutzung aus den guten alten Xenap 6.5er-Zeiten zurückbringt. Ja. Was jetzt hier nicht drauf ist, ist Framehawk, HDX 3D Pro und der Fallback-Mode für H264, also sprich das Thinwire Plus. Aber wenn ich mir das halt angucke, dann muss ich mir überlegen, was nehme ich denn? Und wenn ich im Standard oder wenn ich den Standard belasse und nehme wirklich reines H264, dann habe ich eine extreme Belastung auf meinem Server und meinem Endgerät und das wirkt sich extrem negativ aus. Setze ich vielleicht hier in irgendeiner Form virtuelle Desktops ein und habe auch Windows-Endgeräte, die in der Lage sind, DCR zu machen, dann ist das schön und gut, aber ich muss halt einfach berücksichtigen, dass die Bandbreitennutzung sehr, sehr, sehr hoch ist. Ich weiß nicht, hat sich einer oder macht ihr euch Gedanken darüber, wenn ihr es einsetzt oder wenn ihr es ausrollt oder? Ja, und das haben wir halt gehabt. Wir haben halt extrem viele Situationen gehabt, wo der Kunde im Grunde gedacht hat, ich date mal gerade schnell ab. Es hat sich dann aber nicht so verhalten und so ausgewirkt, wie sie sich gewünscht hätten. Ja? Und gerade wenn der Standard zum Tragen kommt, sind halt häufig die älteren Endgeräte überfordert. So. Aber hier ist die gute Nachricht, mit einem Klick in der Policy kann ich halt auf den Fallback switchen. Das ist halt das Thinwire Plus oder H264 Kompatibilitätsmodus, der im Grunde genau dafür entwickelt wurde, um wirklich eine sehr, sehr niedrige Bandbreitennutzung bei auch sehr, sehr niedriger CPU-Belastung auf beiden Seiten zu funktionieren. Und das ist von den Werten, auch von der Bandbreitennutzung, extrem gut, was dabei rauskommt. So, was ich hier mal aufgelistet habe, ich zeige es jetzt einfach nur mal grob, was kann ich wo einsetzen? Und hier auch die Policies mal. Und das ist halt das Interessante. Weil man sieht, die drei Modis, die wir hatten, ist ein Großteil Policies hier für den Legacy-Mode. Das heißt, vieles, was wir da sehen, was wir konfigurieren können, was auch extrem oft zu Verwirrung führt, aufgrund der Fülle von Einstellungsmöglichkeiten, zieht überhaupt nicht auf H264, auf DCR und auf den Thinwire Plus. Und das sind halt die ich da im Grunde benutzen kann.
Das Thema Bandbreite hatten wir vorhin schon angesprochen. Das heißt also, da gibt es natürlich eine ganze Menge Wechselwirkung. Ne? Das heißt also, je nachdem, welches Grafikprotokoll ich einsetze und was die Art meiner Bandbreite ist, muss ich halt überlegen, wie sich das Ganze ausspielt. Das heißt, je nachdem, was mein Grafikausgabeformat ist, was ist der Content, also welche Art von Anwendung habe ich da drin, kann ich sehr, sehr stark wechselnde Bandbreite haben. Und das Schlimme ist, Bandbreite ist ja auch nicht gleich Bandbreite. Das heißt, wenn du mal klickst, ne, haben wir halt genau solche Themen wie, was ist der Datendurchsatz, den ich habe, was ist die Latenz, die ich gegebenenfalls über irgendeine Verbindung habe, wie sieht es mit dem Packet Loss aus und was habe ich halt an Jitter auf der Leitung und genau dafür, im Prinzip für das jeweilige Szenario, über das die Benutzer arbeiten, muss ich dann eben auch steuern, was ist zum Beispiel der Grafikmodus, den ich dafür einsetze. Das heißt also, habe ich zum Beispiel jetzt Verbindungen mit einer sehr hohen Latenz und vielleicht auch mit einem hohen Packet-Loss, kann sowas wie Framehawk halt eine coole Sache sein, geht aber automatisch dann eben, was heißt automatisch, geht dann auf den Bandbreitenbedarf, den ich an sich haben muss, um tatsächlich eine vernünftige Performance zur Verfügung stellen zu können. Ganz spannend in dem Zusammenhang, wir haben einige Kunden, die gerade im Rahmen der Telekom All-IP-Umstellung halt neue Anbindungen kriegen. Das heißt also von DSL, also klassischen DSL-Leitungen hin zu VDSL-Leitungen und, oder von Company Connect-Leitungen auf VDSL. Auch da kann es halt sein, dass wenn ich eine Änderung in der Anbindung habe vor Ort in meinen Standorten, dass ich tatsächlich im Backend an meiner Umgebung an den Grafikmodi arbeiten muss, um halt die gleiche Performance zu haben. Also auch wieder eine Änderung, die im Zweifel komplett an uns vorbeigeht. als IT, aber trotzdem sich dann quasi schleichend darauf auswirkt, dass es halt irgendwo wieder langsamer wird, also zumindest aus Sicht des Benutzers. Von daher, ne, Bandbreite ist eben nicht nur der Durchsatz, sondern wir müssen tatsächlich aktiv drauf gucken und müssen aktiv sehen, wie wir das Ganze handhaben. Also ne, von Seiten des Anbieters, der Technologie, die wir da einsetzen und dann tatsächlich gucken, ne, was machen wir im Bereich Quality of Service, wie machen wir es mit Priorisierung und alles, was da so mit dranhängt. Klingt selbstverständlich, sehe ich aber ganz häufig, dass es nicht so in der Form gemacht wird, wie es vielleicht besser wäre. Das Entscheidende ist, dass ganz häufig alles das, was wir bisher besprochen haben, gar nicht an der Stelle auffällt, wo wir es halt eingeordnet haben. Das heißt, kein Benutzer wird sagen, oh, wir haben jetzt aber zu wenig CPU-Kerne in der VM drin. Oder ich habe festgestellt, dass die IOPS irgendwie zu gering sind auf der Serverplattform. Sondern was der Benutzer sagt, ist sowas. Der sagt, also mein Excel ist irgendwie zu langsam. Oder meine Anwendung XYZ ist zu langsam. Oder es dauert zu lange, mich anzumelden. Oder. Das heißt, wir kriegen Meldungen, die im Zweifel nicht super qualifiziert sind. Früher hat man oft gehört, ne, Citrix ist langsam. Jetzt ist es ganz oft eine Anwendung. Und dann müssen wir eben reingehen und müssen hinterfragen, was genau ist denn langsam? Ne? Also, ist der Start der Anwendung langsam? Oder ist es, wenn ich jetzt von Excel ausgehe, ein spezielles Makro, wo ich vielleicht irgendwie Performance-Probleme habe, eine bestimmte Datei, auf der irgendwer arbeitet, oder sind es bestimmte Tageszeiten, zu denen irgendwas langsam ist? Also immer weiter reingehen und quasi hinterfragen, wie wir eingrenzen können, was denn tatsächlich das Problem ist, was der Benutzer uns mit seinen Worten schildert. Wie kann jetzt dieser Weg aussehen? Also wie kann eine sinnvolle Herangehensweise aussehen, die Probleme zu lösen? Also quasi Stairway to Heaven, wenn man so möchte. Und da kommt aus meiner Sicht ein ganz, ganz einfaches Ding zum Tragen. Also wir haben es jetzt mal hingehen und ansehen genannt. Das funktioniert natürlich nicht immer. Ne? Wir haben vorhin über globale Sachen gesprochen. Also ich reise persönlich ja sehr gerne, aber man kann sich nicht alles vor Ort angucken. Aber man kann eigentlich sagen, sich einen konkreten Eindruck davon vermitteln, was das Problem ist. Wie gesagt, entweder selber mit der Lösung arbeiten und gucken, was passiert, oder eben tatsächlich zum Beispiel dem Benutzer zu sagen, das, was du, wenn er jetzt wirklich irgendwo am Ende der Welt sitzt, dem Benutzer zu sagen, lass uns mal einmal aufnehmen zum Beispiel, was deine Performance ist. Ne, dass man einfach mal einen Referenzwert hat und sich grafisch vorstellen kann, ist das vielleicht normal, ist es nicht normal, mit den Leuten tatsächlich darüber zu sprechen und zu versuchen, diesen subjektiven Eindruck, den jeder hat, in eine mehr oder weniger objektive Meinung zu münzen und sich basierend auf den Sachen dann tatsächlich den Überblick zu verschaffen, wo müssen wir denn gucken oder was sind denn die Ansatzpunkte, die wir haben. Und dann kommen wir nämlich genau in die nächste Herausforderung, wenn wir sagen, wir müssen die Störung eingrenzen, dann haben wir wieder den Bedarf, mit vielleicht unterschiedlichen Teams zu sprechen, ne, mit dem Hardware-Team, mit dem Virtualisierungsteam, mit irgendwelchen Fachbereichen, die vielleicht für eine Anwendung zuständig sind. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir diese Zuständigkeiten geklärt haben, was ein zwingender Weg ist, dann irgendwann ganz konkret in die Detailanalyse reinzugehen und dann eben unsere Problematik zu adressieren und idealerweise zu beheben. Ein paar Beispiele, in die wir reingelaufen sind. Ich habe gerade das 5-Minuten-Zeichen schon gekriegt, von daher machen wir ein bisschen Gas. Der Kollege hat da ein bisschen länger gesprochen, als er eigentlich
war. Falls du das jetzt...
Also, Sachen zum Thema Änderungen, die irgendwie uncool sein können. Ich weiß nicht, wer mal ein Office-Update gemacht hat. Ist was, was uns in einigen Umgebungen so ein bisschen bewegt hat. Hatten wir vorhin im Benny-Session auch schon mal gehört, dass zum Beispiel Office seit der Version 2013 Hardware-Rendering nutzt. Ist total interessant, wenn nämlich keine Hardware da ist, die das Render machen kann, läuft das Ganze über die CPU, kann ratzefatze darin resultieren, dass wir bis zu 30% weniger Benutzer einfach auf die Plattform draufkriegen. Das heißt, wir haben nichts geändert, ne, aus Sicht des Benutzers sowieso nichts, nur Office. Und auf einmal haben wir ein total anderes Laufzeitverhalten auf der Umgebung. Oder andere schöne Sache ist sowas wie, wir haben Anwendungen, die wir vom File-Server starten. Haben wir auch in einer Kundensituation, was prinzipiell jetzt erstmal nicht schlecht ist, aber je länger man mit einer Anwendung arbeitet, ist es zum Beispiel in dieser einen Kundensituation so, dass immer mehr Dateien im Hintergrund geöffnet werden. Und dann kommt man in so Themen rein wie, wie viele geöffnete Dateien kann ich denn überhaupt verwalten? Welche SMB-Version muss ich einsetzen oder darf ich einsetzen? Da gibt es halt auch Wechselwirkungen, dass nicht alles immer geht. Und da muss ich halt auch wieder sehen, ne, wie viele File-Server brauche ich denn im Zweifel oder was für Arten von File-Server brauche ich? Versionierung wieder ein Thema, ne? Habe ich vielleicht noch einen 2003-File-Server, dann wird er sich natürlich total anders verhalten, als wenn ich halt einen 2012er habe. Datenbankanwendung, auch ganz großes Highlight, wo man auch wieder gucken muss. Ne? Vielleicht ist das Frontend langsam und alle schieben es natürlich im ersten Schritt auf unsere Terminal-Server. Möglicherweise ist es aber tatsächlich eine Thematik, die wir eben auf der Datenbank haben. Und spannend ist es immer dann, auch wieder konkrete Kundensituationen. Wir hatten vorher verteilte Datenbankstrukturen, das heißt, jede Arbeitsgruppe hatte halt ihre eigene SQL-Instanz, hatte super Performance. Wir konsolidieren das Ganze und stellen auf einmal fest, es wird langsamer. Warum? Weil halt SQL-Abfragen vielleicht nicht für solche komprimierten Szenarien entwickelt sind, sondern tatsächlich davon ausgehen, dass auf einem Server eben nicht 500 Leute arbeiten, sondern vielleicht nur 50 oder 5 oder was auch immer. Persönlicher Favorit von mir, ne, Webinhalte und Browser. Dieser Spruch, ne, ja, die neue Version der Anwendung braucht jetzt keine Excel mehr, wir brauchen nur noch einen Browser. Großartig. Ne? Das heißt, genau dieses ganze Thema, was ist ein Browser denn heute? Was wird da an Plugins reingeladen? Wie groß sind die Plugins? Was für einen Speicherbedarf haben die? Oder was ist mit normalen Webseiten? Ne? Also ich zum Beispiel habe Bild.de als Startseite. Nein, habe ich nicht, aber... Dann habe ich eine weiße Seite.
Genau.
Nein, aber wenn ich mir das angucke, was mittlerweile an aktiven Inhalten eingeblendet wird bei ganz normalen Webseiten und ich habe da einen Browser mit Tabs oben, dann kriege ich halt großartige Phänomene, was halt RAM-Bedarf angeht. Ne, dann fangen die Dinger auch noch an auszulagern, auf einmal habe ich ein IOPS-Thema. Das heißt, da müssen wir halt auch sehen, wie das aussehen kann, obwohl wir, wie gesagt, scheinbar infrastrukturell nichts geändert haben, einfach durch ein geändertes Benutzerverhalten. Und auch großes Thema, was eigentlich in alle anderen Bereiche reinspielt, das Thema Profilmanagement. Das heißt, Profile, na genau dieses Thema Schleichen, Profile werden immer größer, wenn ich es halt nicht irgendwie vernünftig in der Hand behalte. Und durch die Größe der Profile habe ich eben genau diese Themen, Anmeldezeiten, Abmeldezeiten und alles das, was der Benutzer halt direkt merkt. Wie lange dauert es, bis irgendeine Anwendung aufgeht?
Genau. Was wir gerade gesehen haben, ich klicke das mal hier so ein bisschen auf. Ja, gut, Profilmanagement haben wir eben gehört. Lange Anmeldung, lange Abmeldung, sogar einfach Abbrüche im Verbindungsabbau. Was ihr beachten solltet, ist die Anzahl der Dateien und die Größe. Ne? Nicht nur, dass ich hier irgendwie 4 Gig Profil habe, sondern wenn ich da 47.000 Dateien drin habe, die vielleicht sogar noch 1K groß sind, weil es irgendwie alles Cookies sind, dann wird das alles nicht dazu beitragen, dass es schnell geht. Default-Settings, ganz wichtig. Wenn ihr das Citrix-Profilmanagement nutzt, dann ist im Default erstmal nichts drin. Das heißt, er überträgt alles von A nach B. Das will ich gar nicht. Es gibt Empfehlungen für Default-Ein- und Ausschlüsse, die halt sowas eben wie Temporary-Internetdateien und ähnliches auslassen. Stellt das ein, sonst habt ihr wirklich so eine Riesenprofile. Das Löschen, wenn ihr später hingeht und Einschlüsse oder irgendwas ausschließt, wird sich das nicht automatisch löschen im Profil. Ich habe lange nach einem Tool gesucht und habe dann halt einfach ein PowerShell-Skript gefunden, ne? Mit getChildren-Filter, dann gebe ich im Grunde meinen Suchbegriff ein und hinterher pipe ich das Ganze und lösche das. Und natürlich auch sowas, was einfach dazu führen kann, dass mein Profil nicht geladen wird, weil sich irgendwer überlegt, ich muss jetzt hier für den Flash-Player eine SWF-Datei oder eine SOL-Datei zur Verfügung stellen und ich baue so einen Pfad auf ein Profil. Führt dazu, dass teilweise einfach das Profil nicht geladen wird. Ist schon totaler Schwachsinn, wer das macht, müsste im Grunde bestraft werden, aber sind halt so die wichtigen Themen. Sowas muss ich halt auch ausschließen. Als letztes, Symbolic Links. Teilweise habe ich Sachen in meinem Profil, wie OneNote-Notizbücher, die ich mit der Ordnerumleitung nicht rauskriege. Da ist ein Tipp, arbeite mit Symbolic Links. Also diese Ordnerverknüpfung. Das heißt, der Ordner ist eigentlich nicht bei mir lokal im Profil, sondern liegt eben auf dem File-Server. Damit kann ich halt auch noch Sachen rausnehmen, die eventuell groß sind, die ich mit normalen Bordmitteln oder mit dem Citrix-Profilmanagement nicht rauskriege.
So, jetzt ratzefatze. Jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Ganz wichtig aus meiner Sicht ist, dauerhaft die Benutzerumgebung irgendwie zu überwachen, um genau dieses Thema, klickst du mal alle auf hier, sonst kommen wir ja nicht vorwärts, dauerhaft zu überwachen und tatsächlich ein Baselining zu machen. Das heißt zu gucken, ne, wie ist die Performance Status Quo, wie lange dauert das, eine Anwendung aufzumachen, wie lange dauert das zum Beispiel, ein bestimmtes Skript durchlaufen zu lassen, was halt irgendwelche Aktionen in der Anwendung macht und immer wieder gegen diesen Referenzwert zu spiegeln, um tatsächlich irgendwann in die Situation zu kommen, vor dem Benutzer zu erkennen, dass wir einen Status erreichen, der einfach nicht mehr so richtig akzeptabel ist. und natürlich idealerweise auch detailliertere Einblicke zu kriegen in alles das, was tatsächlich in so einer Sitzung passiert. Da machen wir jetzt einmal ein bisschen Werbung für unseren Hauptveranstalter hier. Also eine Sache, wo wir coole Erfahrungen gemacht haben. Komm, klick, 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 klick. Ne? Wie gesagt, ein bisschen Werbung. Über Agent setzen wir in extrem vielen Projekten ein, um genau das zu erreichen. Also einfach zu sagen, wir wissen genau, wie lange welche Aktionen brauchen und dann Abweichungen zu erkennen, ne? Anmeldeverhalten ändert sich oder der Speicherbedarf von irgendeiner Anwendung ist gestiegen von den Durchschnittswerten, die wir halt in den ersten 2 Wochen hatten, um dann halt quasi aktiv drangehen zu können und natürlich auch mehr Zeit fürs Troubleshooting zu haben, als wenn halt irgendeiner von den Chefs angerufen hat und gesagt hat, oh, das ist aber alles Mist, was ihr macht, jetzt muss das aber bis morgen gelöst sein, denn typischerweise kriegt man das eigentlich nicht hin. Auf der anderen Seite wird geklatscht. Wir sind auf der letzten Folie. Ich würde sagen, so schlecht sind wir im Timing dann auch wiederum nicht.
Ja.
Leise klatschen und ich erzähle weiter. Also, ganz großes Ding obendrauf. Ne? Gut gemeint ist nicht zwangsläufig gut gemacht. Das heißt, auch wenn wir uns irgendwie ganz tolle Ideen gemacht haben, wie unser Konzept aussieht, man kann sich immer noch etwas bessere Ideen machen und die besseren Ideen und die Zeit, die ich im Vorfeld investiere, spare ich halt hinten bei dem ganzen Thema Troubleshooting. Das ist so die ganz große Botschaft, die eigentlich hierbei rauskommen soll. Wenn wir tatsächlich das Thema schon haben, dann ist es wichtig, eine Versachlichung hinzukriegen. Ne? Die Benutzer werden immer sagen, ich kann so nicht arbeiten, das ist zu langsam, das geht gar nicht. Ne? Irgendwie versuchen, es messbar zu machen. Und reproduzierbar zu machen, damit man tatsächlich auch eine Verbesserung dokumentieren kann. Daran hakt es ja oft. Wir haben ganz tolle Sachen gemacht, aber der Benutzer sagt, es ist immer noch langsam. Immer noch langsam kann aber heißen, Anmeldezeiten sind von 2 Minuten auf 40 Sekunden runtergegangen. Ob das dann gut oder schlecht ist, ist was anderes, aber es ist besser geworden. Wir können es irgendwie nachvollziehen. Und, das ist so der Schmankerl zum Schluss, wenn der Benutzer sagt, dass irgendwas doof ist, dann ist das meistens auch so. Na, das heißt, dann einfach drüber wegzugehen und zu sagen, hey, ich habe mir das vorher gut ausgedacht, das wird schon funktionieren. So ärgerlich, wie es ist, meistens ist es tatsächlich so, dass dann irgendwo der Wurm drin ist und das sollten wir dann auf jeden Fall auch ernst nehmen.
Puh. Ja, danke.